Hallo, hier ist Ursula Weidenfeld und hier ist Tonspur Wissen.
Es ist schon auch eine Herausforderung, diesen Überblick zu behalten oder erstmal zu gewinnen und eine Jahresplanung zu machen, um dann eben zu wissen, wie viel bleibt überhaupt übrig.
Wie lernt man sparen? Fragen wir eine Expertin, fragen wir Monika Tröster.
Tonspur Wissen. Endlich die Welt verstehen. Ein Podcast von Rheinischer Post und Leibniz-Gemeinschaft.
Herzlich willkommen zu Tonspur Wissen. Endlich die Nachrichten verstehen, erfahren, was vernünftig ist, vom Wissen der Experten profitieren. Das ist Tonspur Wissen. Wie schön, dass Sie wieder da sind. Empfehlen Sie uns weiter, am liebsten wie immer mit einer 5-Sterne-Bewertung. Die Energierechnung steigt, das Leben wird teuer und viele stellen ausgerechnet jetzt fest, ich weiß gar nicht, wie man richtig spart und vorsorgt. Wie bekomme ich finanzielle Grundbildung? Was muss ich können? Ist das Gefühl, zu wenig über Geld und Finanzen zu wissen, weit verbreitet oder bin ich die Einzige, die nichts davon versteht? Das erklärt uns jetzt Monika Tröster. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Leibniz-Zentrum für lebenslanges Lernen, dem Deutschen Institut für Erwachsenenbildung und forscht vor allem zum Thema finanzielle Grundbildung.
Ja, hallo Frau Tröster.
Guten Tag, Frau Weidenfeld.
Frau Tröster, viele Menschen denken in diesen Tagen, in diesen Wochen angestrengt über ihr Budget nach. Sie denken darüber nach, wie man am schlauesten spart. Sie überlegen, was sie zurücklegen sollen, falls im nächsten Jahr die Nebenkosten sie erdrücken. Und dann stellen die auch fest, dass sie eigentlich viel zu wenig wissen über Sparen, über Vorsorge, finanzielle Grundbildung fehlt. Wie macht man das? Also wie fängt man an, sich dazu zu informieren, zu bilden?
Wenn man haushalten will, ist es sowieso erstmal wichtig zu schauen, wie hoch, was ist mein Einkommen, wie viel Geld habe ich und wie sind meine Ausgaben. Und die Ausgaben dann auch immer so gesehen einmal auf das Jahr verteilt oder auch monatlich. Also sich einen Überblick über die Ausgaben zu verschaffen. Das ist ganz wichtig und das einzuteilen und dass man auch monatlich immer entsprechend dann Geld zur Verfügung hat, um alle anstehenden Kosten bezahlen zu können. So.
Das fällt den meisten Leuten ja einigermaßen leicht. Also die meisten Leute sagen, dass also ihr Geld, wenn man mal so diesen Monatsüberblick nimmt, ihr Geld hätten sie einigermaßen im Griff.
Naja, gut.
Was ihnen fehlt, ist eben dieses nach vorne schauen.
Grundsätzlich oder ganz generell für alle gilt das eben auch nicht. Es ist schon auch eine Herausforderung, diesen Überblick zu behalten oder erstmal zu gewinnen und eine Jahresplanung zu machen, um dann eben zu wissen, wie viel bleibt überhaupt übrig. So, aber ich will Ihrer Frage keinesfalls ausweichen. Wenn es um das Sparen geht, geht es natürlich auch darum, sich über Vor- und Nachteile verschiedener Sparmöglichkeiten zu informieren, Beratungsstellen zu kennen oder auch dann wirklich monatlich Sparbeiträge zurückzuweisen und dann auch zu überscheiden, ja, mache ich das jetzt mit Überweisungen, Dauerauftrag oder einfach nur klassisch Spardose oder auch Geldanlagen. So, und wieder bezogen darauf, man muss dann, wenn ich jetzt auch auf die Grundbildung wieder mehr eingehe, zu schauen, dass man auch diese ganzen Informationsmaterialien, die es da gibt, die ja manchmal auch hochkomplex sind, sinnverstehend auch lesen kann, um dann eben auch Entscheidungen zu treffen, konkret um eine monatliche mögliche Sparrate zu berechnen. Das ist so das eine. Und dann auch noch vielleicht perspektivisch zu überlegen, wie wird mein Gewinn sein. Im Moment sind die Zinsen ja nicht so günstig, aber trotzdem, um dann auszurechnen, wie hoch der Gewinn sein wird. Beziehungsweise, wenn man auch ein Ziel hat, eine größere Anschaffung zu machen, das wirklich konkret runterzubrechen, was bedeutet das, wie lange muss ich dafür sparen? Und
das heißt also, im Moment müsste ich überlegen, wenn ich im nächsten Jahr meine Gasrechnung bezahlen will, dann brauche ich möglicherweise den Betrag X und dann muss ich jetzt im Monat so und so viel sparen können.
Ja.
Und sie weisen ja darauf hin, dass man dafür eben rechnen können muss und schreiben können muss. Das ist, sind die Grundkenntnisse, die in ihrem Institut erforscht werden im Wesentlichen. Aber dieses Gefühl, es nicht so gut zu können, das geht ja weit über die Frage derjenigen hinaus, die man so als bildungsfern bezeichnen würde. Das betrifft ja eben, wie Sie am Anfang schon gesagt haben, 80% der Erwachsenen, 80% der Kinder, der Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die das Gefühl haben, ich weiß viel zu wenig. Also wo gehe ich dann jetzt hin, wenn ich das Gefühl habe, ich weiß es nicht, ich krieg's nicht gut gemanagt und ich brauche Hilfe?
Ja, auch eine nicht ganz so einfache Frage. An den Schulen wird das Thema Umgang mit Geld, Finanzen leider explizit nicht angeboten. Es gibt also Fächer wie Wirtschaft und Soziales und Politik. Also da werden eigentlich so wichtige Grundlagen nicht gelegt oder auch es wird nicht runtergebrochen in, ich sag mal, Handlungsempfehlungen und oder Herausforderungen. Es geht dann eher so darum, dass strukturelles Wissen vermittelt wird über, was weiß ich, Finanzsysteme und dann noch im europäischen Vergleich und so weiter. So.
Genau, das ist diese Geschichte von diesem berühmten Mädchen Naina, die irgendwann mal getwittert hat, ich bin fast 18 und habe keine Ahnung von Steuern, Miete und Versicherungen, aber ich kann eine Gedichtanalyse schreiben und zwar in 4 Sprachen. Also diese Frage, wird in den Schulen das Richtige gelehrt oder wird das Praktische gelehrt? Das ist, glaube ich, vor 5 Jahren schon, als dieser Tweet veröffentlicht wurde, nicht der Fall gewesen und heute auch nicht. Aber
ja, es gibt eben ganz oft auch, es ist ganz oft so, dass jemand zum Beispiel sehr gut rechnen kann, was aber nicht heißt, dass man gut mit Geld umgehen kann. Das ist generell immer wieder eine Herausforderung. Aber zu Ihrer Frage, was kann man tun? Also wir haben mit unserem Projekt, das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung im Rahmen der Alpha-Dekade gefördert wurde, dazu geforscht, entwickelt und eine Aufgabe war auch Transfer. Es geht darum, dass man adäquate Lehr-Lernmaterialien auch entwickelt und vorhält. Das haben wir gemacht. Wir haben ein sehr flexibles und modular aufgebautes Curriculum entwickelt und auch ein Lernspiel, Moneto, das Spiel rund ums Geld, und haben dazu Fortbildungen auch angeboten, um das pädagogische und planende Personal an den Weiterbildungseinrichtungen zu professionalisieren. Und das ist dann im Schneeballsystem weitergegangen. Ganz wichtig.
Das hört sich jetzt so nach einer, Entschuldigung, ja, dass ich da dazwischen gehe, aber es hört sich jetzt so nach einer echt langfristigen Strategie an, wie man eben zuerst die Lehrer, also die Multiplikatoren bildet und dann sollen die sich um die Schüler kümmern und wenn die Schüler dann mal erwachsen sind, dann ist wahrscheinlich die 10. oder 11. Gaskrise wieder schon ins Land gezogen und die haben es eben, und dann werden sie vielleicht irgendwann gebildet. Aber wenn ich es jetzt wissen will, wenn ich jetzt das Gefühl habe, ich bin total überfordert, ich möchte mich jetzt informieren, würden Sie da zu einer Bank gehen oder zu einer Verbraucherzentrale oder dürfte ich bei Ihnen klingeln und fragen, wer hilft mir denn jetzt?
Naja, kommt drauf an. Also es gehört natürlich auch dazu, zu wissen, an wen man sich wenden kann. Banken und Sparkassen können eine Anlaufstelle sein, um sich zu beraten. Verbraucherberatungen desgleichen. Es gibt auch Schuldnerberatungsstellen, die auch unterstützen, wenn man schon eben Schulden angehäuft hat. Aber nichtsdestotrotz, es gibt auch zunehmend Weiterbildungseinrichtungen, die Angebote vorhalten, die zum Großteil auch unsere Materialien nutzen. Und da ist es wichtig, ist unsere Erfahrung auch, möglichst die Angebotsformulierung schon etwas spannender zu gestalten, damit das nicht so nüchtern und so trocken klingt, dass man schon gar keine Lust hat anzufangen. Also
ein Kurs müsste jetzt heißen, so sorgen Sie vor, damit sie im nächsten Jahr ihre Rechnungen noch bezahlen können.
Zum Beispiel, da ist einfach auch Kreativität gefordert und empfohlen wird auch, das zeigt so unsere Erfahrung, durchaus Angebote vorzuhalten, ganz kurzfristige oder auch längerfristige, also Wochenendkurse zum Beispiel oder Samstagskurse zu Themen rund ums, ja, das wäre dann Beispiel rund ums Taschengeld, intergenerationell angelegt, mit Familienbildungsstätten oder überhaupt Angebote im Sozialraum oder auch in Kooperation mit Verbraucherzentralen, Schuldnerberatungsstellen. Also das auf mehrere Schultern zu verteilen, um möglichst viele Menschen auch zu gewinnen, zu interessieren und dann damit die Angebote wahrgenommen werden. Also es gibt.
Ich kann das total gut verstehen, dass Sie immer wieder darauf zurückkommen, dass man es eben langfristig anbieten muss. Ich bin ja Journalistin und ich denke dann eben immer, eigentlich muss man doch jetzt. Also wenn ich jetzt ein Problem habe, würde ich jetzt zur Verbraucherzentrale gehen und gucken, haben die ein Angebot, das mir beibringt, wie ich übers nächste Jahr komme oder das mir hilft, ein Haushaltsbuch zu führen oder eine Haushaltsbuch-App zu benutzen oder einen Plan zu machen, wie ich für die nächsten Monate oder vielleicht auch die nächsten Jahre vorsorgen kann. Das macht ja jeder, der irgendwann mal ein Haus kauft oder ein Auto kauft auf Raten oder auf oder vielleicht auch nur einen Konsumentenkredit aufnimmt. Die denken ja alle schon im Idealfall darüber nach, wie sie das am Ende abbezahlen können, wie lange sie dafür brauchen, wie lange sie eben auch darauf verzichten müssen, vielleicht in Urlaub zu fahren oder was anderes zu konsumieren, was ihnen auch wichtig ist. Wenn ich jetzt so davon überfallen werde von so einer Situation, würden Sie dann auch sagen, geh lieber zur Verbraucherzentrale, versuch lieber Wissen zu bekommen, das die auch langfristig nutzt? Oder würden Sie sagen, nee, geh halt zur Sparkasse und sag, sie sollen dir im Monat 100 Euro vom Konto auf ein Sonderkonto legen.
Ich glaube, dass das immer nur von, also nicht grundsätzlich so empfohlen werden kann, sondern das ist ja auch immer situations- und personenabhängig. Also ein wichtiges Anliegen ist einfach, dass die Leute sich möglichst umfassend informieren, um dann Entscheidungen auch treffen zu können. Oder wenn das mit der Sparklasse eine Möglichkeit ist, es werden da ja zum Teil auch Jahresplaner, Budgetplaner und so weiter angeboten von einigen Banken, ohne jetzt Namen nennen zu wollen, sowohl für Erwachsene als auch für Jugendliche. Da gibt es schon auch einiges oder auch seitens der Verbraucherzentralen. Oft ist eben auch generell wenig Wissen darüber vorhanden, an wen man sich wenden kann. Deswegen habe ich ja eben auch zum Beispiel so betont, es ist wichtig zu wissen, wie geht etwas und wo hole ich mir Rat. Und das wären eben so die zentralen Anlaufstellen. Und wenn ich doch noch einmal auf unsere Materialien verweisen darf, wir haben auch sehr viele Lernmaterialien, die für Lehrende gedacht sind, um sie dann in ihren Angeboten zu nutzen. Aber einige der Materialien dienen durchaus auch dem Selbststudium. Wir haben auch Erklärvideos zu Rechenaufgaben und so weiter und so fort, zu Rechenoperationen, zu bestimmten Themen, versteht sich, also nicht losgelöst. Und wenn Sie eben sagen und zu Recht auch nachhaken und nachfragen, ja, das ist jetzt alles so ein bisschen langfristig, ja, unser Projekt hat lange gedauert, aber auch deswegen, weil wir dazu umfassend geforscht haben und entwickelt haben, also alles immer partizipativ in Rückkoppelung, um eben Material, also mit Wissenschaftlern, mit Vertretern aus der Verbraucherbildung, der Schuldnerberatung, der Erwachsenenbildung sowie auch mit Ratsuchenden und Klienten von Schuldnerberatungsstellen, um wirklich dann empirisch zu erfassen, was braucht es eigentlich alles im Umgang mit Geld? Was muss man alles wissen, lesen, rechnen, schreiben? Also das war uns ein Anliegen. Und das war langwierig. Und wir sind dankbar, dass wir die Förderung hatten. Und auch das Spiel, das wir entwickelt haben und mit den digitalen Add-ons dienen zum Selbststudium.
Super, dann sagen wir jetzt einfach nochmal, das ist auf der Webseite des Instituts für Erwachsenenbildung in Bonn zu finden. Und wer eben das Gefühl hat, es fehlt ihm viel oder ihr viel, kann da auf jeden Fall schon mal schauen und anfangen, sich finanziell zu bilden. Frau Tröster, lassen Sie uns gucken, was gehört denn zur finanziellen Grundbildung? Also wir haben eben gesagt, okay, man sollte eben möglichst wissen, was reinkommt und was rausgeht. Aber was muss man, und man muss... sollte lesen und schreiben können, man sollte rechnen können. Was braucht man noch?
Also wir haben das schon erwähnte Kompetenzmodell zur finanziellen Grundbildung entwickelt.
Jetzt gucken wir einfach mal da rein in dieses Kompetenzmodell und fragen, was steht da drin?
Ja, und wir zu den Kompetenzdomänen, die wir da ausweisen, beziehungsweise die empirisch ermittelt worden sind, gehören entlang des Geldflusses 6 Hauptdomänen, nämlich einmal Einnahmen, dann Geld- und Zahlungsverkehr, Ausgaben und Kaufen, Haushalten, wozu dann als eine Subdomäne, wie schon erwähnt, Sparen gehört, Geld, Leihen und Schulden, sowie auch noch Vorsorge und Versicherungen. Also das ist eine Bandbreite, die wir erfassen. Dazu gibt es insgesamt noch 23 Subdomänen, die das noch weiter ausdifferenzieren.
Das heißt also, Versicherungen ist das Komplizierteste?
Ja, es ist schon sehr kompliziert. Und da gilt es zum Beispiel auch immer zu unterscheiden, was sind gesetzliche Leistungen, was sind private Leistungen oder Möglichkeiten, zum Beispiel bei der Altersvorsorge, dass man da eben auch die entsprechenden Fördermöglichkeiten kennt, beziehungsweise auch Beratungsstellen. Das wäre Altersvorsorge, oder bei Versicherungen ist auch immer wichtig, zu differenzieren zwischen Pflichtversicherungen wie Kfz, Haftpflichtversicherung, und dass man auch insgesamt Unterschiede kennt, was sind eben die notwendigen oder empfehlenswerte Versicherungen, was ist überflüssig. Also Haftpflicht ist wichtiger oder Hausrat als eine Handyversicherung.
Also das ist echt jetzt schon wirklich die ganz hohe Kunst der finanziellen Grundbildung, wenn man sich bei privaten Altersvorsorgeverträgen oder ähnlichem auskennen soll. Wenn man jetzt sagen würde, Sie haben eben diese 6 Domänen, Sie wissen, es gibt eben Bereiche, die werden von Schritt zu Schritt immer komplizierter, aber ich bin jetzt trotzdem ja immer nur derselbe einfache Mensch. Und trotzdem möchte ich gerne im Alter einigermaßen gut finanziell abgesichert sein. Trotzdem möchte ich die Versicherungen haben, die ich brauche. Und trotzdem möchte ich auch einen Überblick über meine Einnahmen und Ausgaben haben. Und ich sitze ja nicht jeden Tag der Verbraucherzentrale auf dem Schoß und sage, helft mir bitte. Würden Sie sagen, am besten wären eben wirklich so standardisierte Antworten, standardisierte Produkte, wie zum Beispiel, das gibt's ja in Schweden, dass man sagt, jeder muss privat fürs Alter vorsorgen. Und es gibt einen staatlichen Fonds, der organisiert es für alle. Und nur diejenigen, die meinen, sie wissen es besser, machen es eben selbst. Wäre das vernünftig, also eben so eine Art Automatismus zu schaffen, der mir einen Haufen der Probleme, mit denen ich heute nicht zurechtkomme, einfach automatisch vom Hals schafft?
Gute Frage. Das ist so hypothetisch, weil wir nur mal ein anderes System haben. Und ich glaube, wie das jetzt in den nordischen Ländern ist, die haben es zum Teil auch, glaube ich, so angepasst und auch so in gewisser Weise vereinfacht, dass es eher genutzt werden kann. Und soweit ich weiß, sind da auch noch flankierend immer Unterstützungen dabei. Was, glaube ich, schon mal ein wichtiger Punkt wäre, und das passiert ja auch in Ansätzen, dass dann einige Beschreibungen, diverse Angebote mit einfacher Sprache schon erfolgen. So, also dass man sich auf Besonderheiten einstellt.
Das heißt also, die Angebote können einfacher erklärt werden. Aber man könnte ja auch sagen, macht einfach die Angebote einfacher. Ja. Das ist ja, ja, muss ja nicht so sein, dass man irgendwie da steht wie der Ochs vorm Berg und nichts versteht, wenn es um was geht, was alle am Ende machen sollen, alle machen müssen und alle am Ende ja auch am liebsten einigermaßen erfolgreich erledigen würden.
Ja, also das ist aber auch dann wirklich die hohe Kunst, weil da dann immer verschiedene Ebenen bedacht und berücksichtigt werden müssen, um das entsprechend runterzubrechen und gleichzeitig auch die wichtigen Inhalte doch noch zu transportieren. Also es gibt ja zum Beispiel auch analog der Leo-Studie, die Alpha-Level und Entschuldigung, wenn ich nochmal auf unsere Materialien zurückkomme, aber wir...
Nee, Sie müssen, im Gottes Willen, die sind ja wichtig, deshalb reden wir ja miteinander.
Also wir haben zum Beispiel unsere Materialien alle prüfen lassen, also im Curriculum die 12 Materialsets zu diversen Themen, quer über die Altersgruppen, sind von der Verbraucherberatung geprüft worden und außerdem haben wir jetzt den Vorteil, wir haben hier im Hause ein Projekt, mit einer Sprachsuchmaschine und da wurde dann geprüft, auf welchen Alpha-Level unsere Materialien sind. Und wir haben dann die alle wieder bearbeitet, sowohl beim Curriculum als auch bei den 999 Karten des Lernspiels, dass wir möglichst auf Alpha-Level 3 und 4 bleiben. Es gibt Ausnahmen, dass wir drüber sind und das war dann der Tatsache geschuldet, dass wir Spezialbegriffe auch so beibehalten wollte. Einiges kann man.
Bei Alpha-Level müssen wir, glaube ich, kurz erklären, was es ist. Da geht es darum, auf welchem sprachlichen Niveau Erklärungen gefasst sind und ob man das eben mit einer einfachen Lese- und Rechenkompetenz am Ende eben bewältigen kann, diesen Text zu verstehen, zu lesen oder nicht. Aber wir können vielleicht mal zusammenfassen, weil ich das schon echt total wichtig finde. Wir haben also festgestellt, es ist super komplex und da beißt die Maus auch keinen Faden ab. Es ist schwierig, sich jetzt mit der Frage von finanzieller Grundbildung zu beschäftigen, wenn man schnelle Erfolge haben will. Wir haben, und darauf haben Sie dankenswerterweise hingewiesen, erstens die Möglichkeit, bei Ihrem Institut, dem Deutschen Institut für Erwachsenenbildung nachzugucken und da eben Materialien zu finden, die es jedenfalls schon mal einfacher machen, sich dem Thema zu nähern. Sie haben gesagt, man kann bei der Verbraucherzentrale, bei der Volkshochschule, man kann bei einer Bank auch nachfragen nach Material. Und was ich super wichtig finde, ist der Rat, mal zu gucken, ob man die etwas in leichter Sprache findet. Das mache ich auch immer, weil es eben wirklich ein super Trick ist, auch wenn man sich einbildet, was zu wissen, nochmal zu gucken, weiß ich es wirklich, weil es da eben so einfach und trotzdem korrekt erklärt ist, dass man es wirklich auch mitnehmen kann. Das sind schon mal drei total wichtige Ratschläge. Jetzt nur noch mal und vielleicht zum Schluss. Wenn ich sehe, dass 80% der Erwachsenen, 80% der jungen Erwachsenen, 80% der Jugendlichen meinen, sie kommen nicht gut zurecht mit dem, was sie wissen über Finanzen und über finanzielle Vorsorge. Warum ist es ein Thema, das nach wie vor überhaupt gar nicht so eine große Rolle spielt, wie man annehmen sollte? Und zwar nicht nur in Schulen, also dass man jetzt nicht ein Schulfach macht, so spare ich richtig, das kann ich schon verstehen, aber dass man praktisch nirgends, außer von interessierter Seite, nämlich von den Banken, die einem ja gleich immer auch noch was verkaufen wollen, das Angebot bekommt, hey, ich helfe dir jetzt einfach und zeig dir mal, wie es geht. Das sind die Versicherungen, die du brauchst, das ist das, was du am Monatsende übrig haben solltest, das ist das, worauf du aufpassen musst, wenn du einen Konsumentenkredit abschließt, das ist ein Zins, das ist ein Zinseszins.
Ja, also es ist schon so, dass das Thema der finanziellen Bildung oder Grundbildung in den letzten Jahren nochmal zunehmend in den Blick geraten ist, seitens der EU oder auch OECD oder PISA-Programm, also wo es als Essential Life Skill bezeichnet wird.
Also etwas, was man zum Leben und zum Überleben braucht.
Ja, genau. Oder auch die schon erwähnte Leo-Studie hat explizit die Bedeutung finanzieller Praktiken und Grundbildung herausgestellt. Und es soll auch auf EU-Ebene oder es wird an einem Curriculum gearbeitet, wo wir, das DEE, auch beteiligt waren als Berater sozusagen, dass ein Curriculum entwickelt wird zu dem Thema ökonomische Bildung, Financial Literacy, weitergefasst auch für Schulen und so weiter. So, und das ist aber, das ist immer so eine vielleicht Besonderheit in Deutschland, dass einige Dinge eben so langwierig sind. Also wir haben einmal den Schulbereich, wir haben den Bereich der Erwachsenenbildung, wir haben den Bund, wir haben die Länder, wir haben zwischendrin noch Interessengemeinschaften, sag ich nochmal, oder die Banken, also verschiedene Lobbyvarianten. Und die Durchlässigkeit fehlt oft der Kommunikation. Also wir haben hier manchmal dann auch, wie soll ich sagen, in gewisser Weise den Vorteil, oft an so einer Schnittstelle zu sein aufgrund unserer nationalen und internationalen Arbeiten oder auch, dass es dann Kontakte zur Bildung gibt. Aber viele Dinge laufen leider Gottes oft noch zu sehr parallel und es ist zu wenig Durchlässigkeit gegeben. Das müsste verbessert werden. Aber ich denke, so gerade an dem Thema der Finanzen wird man, denke ich, noch weiterarbeiten müssen. Denn die letzten Studien, die gerade wieder veröffentlicht wurden aus den Schulen, wo es um Lese-, Schreib-, Rechenkompetenzen geht, die sind ja auch nicht erfolgreich. Also
die sind nicht gerade ermutigend und man muss eben einfach sagen, wenn Sie diese Leo-Studien immer wieder erwähnen, das sind ja Studien, die kümmern sich ausdrücklich um Menschen, die nicht besonders gut gebildet sind, die nicht besonders gut schreiben und lesen können, während diese Frage nach der finanziellen Grundbildung ja ganz offensichtlich auch Menschen betrifft, die sehr, sehr gut lesen und schreiben können, die einfach nur bisher keine Lust hatten, sich mit dem Thema zu beschäftigen.
Ja, und wenn es dann Angebote gibt oder Materialien gibt, die müssten unserer Erfahrung nach wirklich so gestaltet sein, dass sie einen starken Lebensweltbezug haben, einen Altersbezug, dass sie möglichst kontextgebunden sind und dass sie variabel sind. Also dass viel an Kombinationsmöglichkeiten gegeben ist und dass auch noch ganz viel Offenheit gegeben ist, sowohl jetzt auf Kurse bezogen für die Kursleitenden als auch für die Lernenden. Also dass da die Adaptionsmöglichkeiten von vornherein bei der Konzeption mitgedacht sind.
Und das übersetzen wir jetzt auch nochmal für Leute wie mich. Und dann sagen wir, sie müssen zugänglich sein, sie müssen sich an dem orientieren, was ich in meinem Alltag erlebe und an den Problemen, die ich in meinem Alltag habe. Sie müssen für alle möglichen Lebenssituationen anwendbar sein und erst dann kann es eben auch funktionieren, dass sich Menschen, die sich heute entweder es nicht zutrauen oder die es nicht interessiert, am Ende wirklich diesen Fragen widmen und auch nicht nur widmen müssen, sondern vielleicht auch mit einiger Freude und einigem Gewinn dann daran bilden können. Frau Tröster, vielen, vielen Dank für das Gespräch und danke für den Einblick in die Welt der Erwachsenenbildung, die super kompliziert ist, aber die, so habe ich jedenfalls jetzt gelernt, eben auch ganz viel an Erkenntnissen, an Ergebnissen, an Materialien produziert, die man sich auch angucken kann und auch angucken soll, wenn man eigentlich glaubt, man weiß schon das meiste, man hat nur keine Zeit, sich dafür zu interessieren. Frau Tröster, Dankeschön.
Ich danke auch.
Das war's schon wieder mit Tonspurwissen in dieser Woche. Wenn Sie zum Thema twittern wollen, freuen wir uns. Am besten erwähnen Sie dabei @LeibnizWGL und @RP Online. Das Deutsche Institut für Erwachsenenbildung finden Sie unter @DIE und mich finden Sie auf Twitter unter @DasTutManNicht. Dankeschön fürs Zuhören und bis zur nächsten Woche.